Jetzt hätte ich beinahe guten Morgen gesagt, obwohl ich gar nicht weiß, wann ihr mich hört. Und deswegen sage ich lieber Moin. Und herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne, beziehungsweise des Feuilletons, denn Frau Eichler ist immer noch mit ihrem Domizil beschäftigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da jetzt am Ende kein Neuschwanstein rauskommt, ne? Also wenn da jetzt am Ende kein Schloss rauskommt, also ich erwarte jetzt nichts Geringeres als das, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Dann erzähle ich aber allen, wie unartig das neue Domizil von Frau Eichler ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sind aber noch andere Dinge passiert. Also, während der Abwesenheit von Frau Eichler sozusagen, bei den Feuilletönen, wurde trotzdem weiter an der Welt gedreht, auch in der politischen. Und so wurde zum Beispiel in Thüringen gewählt. Und aufgrund des Abschneidens der AfD waren die Menschen bei Twitter entsprechend aufgeregt, enttäuscht, entsetzt. Wie so oft in letzter Zeit, muss man ja schon ehrlich sagen, so auch diesmal. Und das hat natürlich dann zu entsprechenden Reaktionen geführt. Ja, und auch ich habe dann getwittert, wie ich das so mache. Und zwar natürlich bewusst überspitzt, wie ich das auch des Öfteren mache. Und ich habe mir dann so ein paar Statistiken angeguckt und dachte mir, ach guck, mehr Männer als Frauen wählen die AfD. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, das wissen wir ja schon länger. Da habe ich mir so überlegt, wie wäre es, wenn die Männer das mit dem Wählen erstmal lassen? Überhaupt, wenn man den Männern vielleicht erstmal die Wahlberechtigung entzieht. Die können ja erstmal zugucken, wie die Frauen wählen und können dann irgendwann wieder mitmachen, wenn sie wissen, wie Demokratie geht, habe ich mir so überlegt. Guck mal, Frauen haben ja auch lange genug zugeguckt, ne? Wie die Männer gewählt haben. Können die Männer ja auch mal zugucken. Können die mal gucken, wie das ist, wenn man kein Wahlrecht hat. Naja, also you get the point. Ich habe dann geschrieben, dass das Testosteron wohl das eigentliche Problem darstellen würde. Und dass es vielleicht das Beste wäre, wenn Männer an sich erstmal überhaupt nicht wählen würden, sondern das den Frauen überlassen würden. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass Männer vielleicht ihren eigenen Staat gründen könnten, also irgendwo in der Antarktis oder irgendwie so, wo sie dann so Männersachen machen. Also im Stehen pinkeln, sich die Köpfe einschlagen, Kriege veranstalten, so Sachen eben, was man so als Mann macht. Diese Tweets wurden dann natürlich sofort gesehen, von kleinen, aufgeregten Kerlchen, so nenne ich sie mal, die sich ins Mark getroffen fühlten. Und dann ging es los und ich bekam Antworten wie zum Beispiel, ich möge mir doch bitte ein Beispiel an Karl Lauterbach nehmen, der mag auch nicht mehr twittern nach Genuss von alkoholischen Getränken. Gut, darüber kann selbst ich noch schmunzeln. Dann kam der nächste Tweet, dann verlass dich mit dem Löschen und Retten auch auf Frauen und nicht auf das Testosteron der Feuerwehrmänner? Was für ein Lappen? Ist wohl zu viel Östrogen in sein Grundwasser gelangt? Ja, jetzt ist ja Grundwasser an sich, trennt sich ja jetzt nicht so vom restlichen Grundwasser ab. Also das Grundwasser ist ja für uns alle da. So, und steht uns auch allen zur Verfügung. Da ist dann schon Realität und Wahrnehmung so ein bisschen durcheinander geraten. Dann kam natürlich der nächste. Wenn man sämtliche Schöpfungen des weißen Mannes von diesem Planeten entfernte, besäßen seine Ankläger weder Zeit noch Mittel, ja nicht einmal Begriffe, um ihn mit Vorwürfen zu überhäufen. Also ihr merkt schon, sehr viele kleine aufgeregte Kerlchen kamen auf einmal um die Ecke. Ich versuche mal noch so ein paar Sachen. Ah ja, genau. Dann kam noch, solche Tweets sind auch nur eine Form von Balzverhalten. Also das kam ganz oft, dass man mir vorgeworfen hat, ich biedere mich bei den Frauen an. Natürlich nicht, um gleich darauf hinzuweisen, dass das nichts bringen würde, klar, ne? Weil Frauen würden ja doch eher auf Machos stehen, hat man mir geraten. Ja, dann kamen natürlich noch so Sachen, ich habe den Eindruck, du solltest nicht nur das Wählen, sondern auch, du solltest nicht nur das Wählen, sondern auch das Reden und Schreiben den Frauen überlassen. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Und das Denken natürlich auch. Endlich sagt es mal jemand, danke Frau Martinsen, das fand ich auch sehr hübsch. Also sehr gerne, da nicht für, sagt man ja so schön im Norden. Dann bitte konsequent auch die Moderation nur Frauen überlassen. Machen Sie den Hausmann. Ja, da kann ich die Menschen auch schon wieder beruhigen. Ich bin schon Hausmann. Also da muss ich nichts mehr werden oder machen. Ja, ich würde sehr gerne die Moderation den Frauen überlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ist Frau Eichler halt gerade im Moment nicht da, aber das wird sich auch wieder ändern. Insofern danke für den Hinweis. Das wird wieder kommen. Nicht in Gänze, aber mindestens 50%. Sie sind ein Antidemokrat, Wahlrecht nur für Frauen. Sie argumentieren biologisch Testosteron gleich böse. Es folgt, Sie sind rechts. Mein Glückwunsch. Dann kommt natürlich, gut, die Nummer mit dem alten weißen Mann konnte er jetzt nicht mehr bringen, so ein Mist aber auch. Ihr merkt schon, die kleinen Kerlchen sind sehr aufgeregt. Dann kam ein Tweet, über den ich sehr lachen musste. Und zwar schreibt ein Mensch, Hauptsache der Bart duftet nach Macadamia-Kokos-Vanille-Bartöl. Und da muss ich ehrlich sagen, da braucht man sich bei mir auch keine Sorgen machen. Mein Bart duftet tatsächlich sehr schön und ich lege auch gesteigerten Wert darauf. Da muss ich sehr schmunzeln. Ach so, ja, und natürlich bin ich auch kritikunfähig, weil ich ja alle blocken würde, die eine andere Meinung als die meine vertreten. Meinungsfreiheit sieht nämlich anders aus. Sowas wie Sie braucht Twitter nicht. Und dann empfiehlt man mir erst nachzudenken und dann zu schreiben. Ja, das mit der Meinungsfreiheit ist so eine Sache. Wenn ich der Staat wäre und ich würde anderen Menschen ihre Meinung verbieten, das wäre dann ein Problem für die Meinungsfreiheit. Das, was ich mache, ist Hausrecht. Das ist, was die Leute immer wieder durcheinander kriegen. Das ist, haben wir schon so oft hier in dieser Sendung besprochen, warum zum Beispiel bestimmte Worte aus Büchern gestrichen werden, rassistische oder sexistische Worte, und das dann ja immer als Anschlag auf die Meinungsfreiheit gesehen wird. Nein, das ist es nicht. Das ist Hausrecht der Verlage. Ja, das ist genauso, wenn Serdar Somunço sich darüber aufregt, dass Teile seines Programmes im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht gelaufen sind, obwohl er da aufgetreten wäre. Sie hätten bestimmte Sachen rausgeschnitten. Das kann man kritisieren, das muss man nicht gut finden, aber es hat nichts mit Zensur zu tun oder mit Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es hat was mit Hausrecht zu tun. Das ist ungefähr so, wenn ihr sagt, bei mir zieht man die Schuhe aus, bevor man ins Wohnzimmer geht. Und wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr wieder gehen. Das, genau das ist es. Ja, also das ist Hausrecht. Die Leute haben große Probleme, Hausrecht und Zensur und Meinungsfreiheit und was da noch alles so dranhängt, richtig auseinander zu klabüstern, um es mal mit Hannah Arendt zu sagen. Ja, also das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass dann immer gleich was von Meinungsfreiheit erzählt wird. Wenn es keine Meinungsfreiheit geben würde, könnte ich gar nicht blocken. Das ist nämlich ein Akt der Meinungsfreiheit quasi, wenn man so will. Dann könnten diese ganzen Menschen gar nicht schreiben und ich könnte nicht antworten. Und blocken ist eine Form von Antwort. Ja, dann kommen natürlich die wirklichen Beleidigungen, die lese ich jetzt hier mal nicht vor. Die lassen wir mal weg, aber das kann man sich ja denken, was dann gekommen ist. Also die wirklich krassen Beleidigungen lasse ich jetzt hier einfach mal weg. Übrigens ist man mittlerweile auch dazu übergegangen, mir E-Mails zu schreiben. Das finde ich auch sehr freundlich. Ohne Männer könnte Herr Martinsen weder Twitter noch iPhone benutzen, noch wüsste die Welt, was Testosteron ist. Thüringen gäbe es nicht und Herrn Martinsen auch nicht. Hätte doch was. Ja, und den Menschen, der das geschrieben hat, wohl auch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist so spannend, wie schnell man die Leute aus der Reserve locken kann. Dann natürlich Tweets wie, Männern sollte aber nur das aktive Wahlrecht entzogen werden, nicht das passive. Gut dressierte Exemplare, die auch für Frauen wählbar sind, könnten anderen Männern als Vorbilder für Unterwerfung unter weibliche Interessen dienen. Ja? Ja, dann gibt es natürlich noch die Sachen, wo man mir rät, zum Psychiater zu gehen und solche Sachen. Ja, und ich habe das erste Mal in 10 Jahren tatsächlich von Twitter eine E-Mail bekommen, in der stand, dass man sich über meine Tweets beschwert hätte, dass man aber seitens Twitter keinen Verstoß gegen irgendwelche Regeln finden hätte können und deswegen alles gut ist. So. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Also man lernt ja nie aus, ne? Das war dann auch das erste Mal in 10 Jahren. Ja, dann kamen natürlich noch solche Experten wie Fußball und Single Malt. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe in meiner Bio stehen, Hashtag Fußball, Hashtag Single Malt. So, jetzt schreibt hier jemand, dass man Single Malt auseinanderschreibt. Das ist natürlich richtig, aber dann funktioniert der Hashtag nicht mehr wirklich. Ne? Das muss man an dieser Stelle auch mal ehrlich sagen. Die Freiheit der Wahl gehört für manche wohl nicht zur Demokratie. Und die Gleichheit vor dem Gesetz auch nicht. So, nämlich. Dann noch eine kleine E-Mail. Boah, müssen Sie wenig Testosteron haben. Besteht Ihre Hauptnahrungsquelle aus Muttermilch? Wegen so Weicheiern wie Ihnen fährt dieses Land gegen die Wand. Lassen Sie sich eine Testosteronkur verschreiben. Und dann kommt das Beste, liebe Grüße. Das ist aber nett. Sie sind weder Fisch noch Fleisch. Sie sind ein narzisstischer Schmock. Das ist unerträglich genug. Nämlich. Herr Martinsen scheint hier sehr gefährliches, hetzerisches und sexistisches Gedankengut mitzuteilen. So zeigt sich das Gesicht der toleranten Gutmenschen, die Andersdenkende pauschalisieren und ausgrenzen wollen. Nämlich. Ei, 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 Herr Martinsen. Sie verbreiten hier aber starken Hass und heftige Hetze gegen Männer. Das kann man sogar schon als schlimmen Sexismus bezeichnen. Wut, Hass und Hetze kommen wohl doch eher von links. Zumindest sind sie sehr intolerant, was Meinungsfreiheit angeht. Traurig. Och, nicht weinen. Ein possierlicher Beischlafbettler wäre ich. Das finde ich ja sehr niedlich. Possierlicher Beischlafbettler, das könnte ich mir eigentlich in meine Bio schreiben. Das gefällt mir sehr gut. Sie scheinen ja nicht viel Testosteron in Ihrem Körper zu haben, sonst würden Sie nicht so einen Unsinn schreiben. Mit Testo so steht es da, haben sie offenbar nicht viel am Hut. Bei ihnen übernehmen das wohl auch die Frauen. Kann man sich nicht ausdenken. Also viele, viele kleine aufgeregte Menschen, die unheimlich viel Mitteilungsbedürfnis haben. Und ich habe jetzt wirklich nur das vorgelesen, was nicht beleidigend war. Ne? Also die beleidigenden Sachen habe ich jetzt wirklich weggelassen, weil die gab es natürlich auch. Klar, da müssen wir nicht drüber reden. Die lasse ich jetzt aber, die habe ich jetzt mal tatsächlich bewusst weggelassen, weil das bringt ja niemandem was, das bringt diese Sendung nicht weiter, das bringt euch nicht weiter, mich nicht weiter. Es gab sie und es wird sie sicherlich auch noch weiterhin geben. Mich hat es eher dazu angehalten, noch mehr die Konfrontation zu suchen, muss ich ganz ehrlich sagen, und noch ein bisschen politischer zu werden bei Twitter mal wieder. Das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist sich von sowas verschrecken lassen oder sowas zum Anlass zu nehmen, vor solchen Leuten Angst zu bekommen. Ich will niemandem dazu raten, sowas auch zu tun, um Gottes Willen, das natürlich nicht. Aber in meinem Fall, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, am Ende des Tages und am Ende der Pre-Show zu erwähnen, ich kann bis jetzt echt gut damit umgehen, das ist alles gar kein Problem, alles ist gut. Alle Menschen, die sich diesbezüglich Sorgen machen und gemacht haben, das ist sehr, sehr lieb von euch, wirklich. I appreciate that. Und viele, viele Menschen haben mich auch unterstützt bei Twitter sofort, also das war auch sehr, sehr cool. Danke auch dafür, vielen lieben herzlichen Dank. Aber erschüttern tut mich das jetzt in diesem Moment noch nicht. Solltet ihr irgendwann mal irgendeinen Tweet schreiben oder irgendwie auf andere Weise auf einmal so in die Gefilde von solchen Leuten kommen, und das war jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich bekommen habe und immer noch bekommen werde, davon bin ich überzeugt, ihr seid damit nicht alleine. Und damit ihr nicht alleine seid, nehmt diese Tweets, die ihr dann bekommt, zum Anlass, indem ihr sie sozusagen entweder als Link kopiert und das Ganze nochmal in eure eigene Timeline setzt, damit die anderen wissen, was euch gerade passiert. Also damit das in Kontext gesetzt wird, damit die wissen, oh, da ist gerade irgendwie jemand, der kriegt es gerade ab oder so. Damit die euch dann auch unterstützen können, das tut immer gut. Und scheut euch auch nicht, euch an andere Menschen zu wenden, falls es euch zu viel wird. Bei mir ist es, wie gesagt, im Moment überhaupt noch gar kein Problem. Ich kann damit gut umgehen und im Moment muss ich sehr, sehr doll schmunzeln über die ganzen kleinen aufgeregten Kerlchen, die da so sich offensichtlich in Mark und Bein getroffen sehen und wägen. So, genug davon, genug von diesem Unfug, folgt mir in die 317. Ausgabe der Feuilletöne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung für wöchentliches Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und wir starten wie immer in die Sendung mit Gelesen. Und gelesen habe ich Funkenflug von Hauke Friedrichs. Erschienen ist das Ganze im Aufbau Verlag. Nun, Hauke Friedrichs wurde 1980 in Hamburg geboren, hat in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg promoviert und arbeitet als Journalist und Autor. Er schreibt unter anderem für die Zeit und der Spiegel. Zuletzt erschien von ihm in Zusammenarbeit mit Rüdiger Barth die Totengräber, der letzte Winter der Weimarer Republik. Wir befinden uns im August des Jahres 1939 in diesem Buch Funkenflug. Es herrscht eine Hitzewelle in Mitteleuropa, die Erntezeit beginnt und es sind Sommerferien. Es könnten also unbeschwerte Tage sein, aber es liegt etwas in der Luft. Die einen sagen, ein neuer Krieg stehe bevor, die anderen meinen, der Frieden sei sicher. In eben diesem unruhigen August schaut die Welt auf den Obersalzberg. Hier verbringt nämlich Adolf Hitler den Sommer. Dieses Buch erzählt nun die Geschichte jenes Sommers, in dem die Welt am 1. September 1939 um 4.45 Uhr in den Zweiten Weltkrieg gestoßen wurde. Aus dem Funkenflug entstand ein Weltenbrand und nichts war mehr wie zuvor. Wenn ihr jetzt aufgrund dieser Beschreibung dieses Buches glaubt, es würde sich um einen Roman handeln, dann muss ich euch da sozusagen ein bisschen enttäuschen. Das tut es nicht. Es handelt sich um keinen Roman, es handelt sich um eine Reportage, wenn man so will. Es handelt sich um eine Aneinanderreihung von Ereignissen, von Treffen, von Aneinanderreihung von diplomatischen Beziehungen, die mehr oder weniger gut oder schlecht verlaufen und eine Aneinanderreihung von eben Dingen, die dann am Ende zum Zweiten Weltkrieg führten. Das heißt also, es wird einfach schlicht und ergreifend beschrieben, wie die diplomatischen auf der einen Seite, aber überhaupt alle Dinge dazu geführt haben, dass es zu diesem Krieg nicht nur kommen konnte, sondern die letzten Tage eben vor diesem 1. September, vor diesem Zweiten Weltkrieg, was genau in diesen Tagen passiert ist. Es handelt sich hier also nicht um eine Geschichte, um einen Roman, sondern es handelt sich um die Geschichte, um einen Teil der Geschichte, also um einen Teil der Vergangenheit, die hier abgearbeitet wird. Und da ist das Buch in der Tradition von Die Totengräber, der letzte Winter der Weimarer Republik, den er ja nicht alleine geschrieben hat, sondern eben zusammen mit Rüdiger Barth, wie ich schon erwähnt habe, in guter Tradition. Das heißt also, hier wird tatsächlich chronologisch abgehandelt, was, wann, wie, warum passiert ist. Das ist für Menschen, die noch nicht so ganz genau wissen, was passiert ist, warum dieser Zweite Weltkrieg entstanden ist, was da überhaupt so vor sich gegangen ist, natürlich erstmal zunächst einmal sehr interessant und in Zeiten wie diesen vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass man sich mal so ein bisschen anguckt, wie Dinge entstehen und was aus welchen Dingen wie warum entsteht. Also insofern auch mal wieder ein wichtiges Buch, gerade in Zeiten wie diesen, wenn man so will. Und wir finden sehr viel prominente Menschen in diesem Buch wieder. Wir lesen über John F. Kennedy, wir lesen über Richard von Weizsäcker, wir lesen natürlich über Winston Churchill und über viele, viele Menschen mehr, die man vom Namen her zumindest kennt. Und dann kann man vielleicht einige Namen in der Zeit zumindest in Kontext setzen. Das ist ziemlich gut. Man muss allerdings schon sagen, das ist ein Buch für Menschen, die diesen Stil mögen, die diesen Reportage-Stil mögen, die sich vielleicht auch sehr für diese Thematik interessieren, was nun genau en Detail wichtig war, was genau für Kleinigkeiten entscheidend waren dafür, dass dann eben 1939 dieser Zweite Weltkrieg angefangen hat. Das muss man schon als Grundvoraussetzung sagen. Also es muss schon Freunde der Reportage sein, Freunde des Romans kommen hier natürlich logischerweise nicht auf ihre Kosten, das ist ja klar. Nichtsdestotrotz ist es ein Buch, über das man logischerweise in dem Zusammenhang dann auch gar nicht mehr so furchtbar viel erzählen kann, weil es einfach natürlich schon spannend ist für die Leute, die an diesen Details interessiert sind, aber eben aufgrund der fehlenden Geschichte eben manchmal auch ein bisschen, ja, vielleicht fehlt ein bisschen der Bogen, wenn man so möchte. Der kann natürlich auch überhaupt gar nicht da sein, weil das Ganze chronologisch abgearbeitet wird, ganz schlicht und ergreifend in diesem Reportage-Stil. Deswegen, und weil ich dieses Buch zwar gelesen habe, aber ich muss sagen, auch nicht am Stück, weil es dann ein bisschen zu dröge war für mich, weil dieser Reportage-Stil eben auf Dauer auch sehr trocken ist, logischerweise. Trotz alledem ist es ein wichtiges Thema. Ich sage es nochmal, gerade in Zeiten wie diesen. Und weil das so ist, und weil ich dieses Buch ja trotzdem durchgelesen habe und trotzdem sehr viele Erkenntnisse gewonnen habe, die ich vorher nicht hatte und Dinge nochmal neu in Kontext gesetzt habe, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, möchte ich diesem Buch auf unserer Skala von steht, läuft und rennt trotzdem ein Läuft geben. Also Funkenflug von Hauke Friedrichs, erschienen im Aufbau Verlag, bekommt von mir ein Läuft. Und damit kommen wir zu Gehört und wir kommen zu Swans und wir kommen zu Leaving Meaning, das neue Album von dieser Band. Swans, eine US-amerikanische Band, die 1982 von Michael Girard in New York gegründet wurde, dessen Frühwerk häufig an No Wave und Post-Industrial erinnert, haben jetzt das 15. Studioalbum veröffentlicht. Ja, die avantgardistischen Stücke späterer Veröffentlichungen enthalten dann eher Anleihen aus Noise und Post-Rock, aber auch akustisch-folkloristische und orchestrale Einflüsse. Einem breiten Publikum wurde die Band 1988 durch ihre Coverversion von Lawful Tear Us Apart von Joy Division und dem Bill Laswell produzierten Album The Burning World bekannt. Und auch wir besprachen schon ein Album dieser Band, nämlich The Glowing Man in Episode 165. Ja, Leaving Meaning ist also das 15. Studioalbum dieser Band. Es wurde am 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Die Songs des Albums wurden für Vinyl- und CD-Veröffentlichungen unterschiedlich gemischt und produziert, wobei die CD-Version des Albums den ursprünglichen Mix der Songs sowie den zusätzlichen Titel Some New Things enthält. Wie bei allen Swans-Veröffentlichungen der 10er Jahre wurde Leaving Meaning mit Hilfe von Fundraising finanziert. Was ist nun auf diesem Album anders als auf den Alben davor, als zum Beispiel auf The Glowing Man? Nun, man konnte bei den vergangenen Alben von Swans nun durchaus sehr laute E-Gitarre und sehr, sehr intensive Produktionen hören und auch live war das Ganze sehr, sehr, sehr laut und sehr intensiv, so dass teilweise Leute sogar umgekippt sind. Nun, das ist auf diesem Album nicht mehr so. Hier ist es wirklich eher zurückhaltend, was dieser Wall of Sound angeht, der ist ein bisschen weg. Das Ganze klingt ein bisschen luftiger, das Ganze klingt ein bisschen folkloristischer, das Ganze klingt ein bisschen entspannter. Und so ist es dann auch nicht mehr so, wie es einmal war, als man Swans Alben gehört hat, nämlich, dass man danach orientierungslos durch die Wohnung läuft, sondern nach diesem Album ist man eher entspannt und sagt, ach ja, schönes Album. Interessantes Album. Da passieren viele Dinge. Denn natürlich ist es sehr, sehr elaboriert instrumentiert. Natürlich gibt es hier sehr viele schöne Arrangements. Und natürlich ist das Ganze auch immer noch sehr komplex. Aber es ist halt nicht mehr so erdrückend. Es ist nicht mehr so dieses Wall of Sound-Ding, möchte ich mal sagen, was es eben in der Vergangenheit bei den letzten Alben so war. Das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sogar sehr gut. Wobei man natürlich dann immer sehr schnell dazu neigt, die Alben davor zu vermissen, wenn man so will, beziehungsweise deren Eigenschaften. In diesem Fall finde ich es sehr, sehr gut, dass da eine Band, oder in diesem Fall Michael Gira, die Luft ein bisschen rausgelassen hat aus dem Ganzen. Das Ganze nicht mehr so aufgebläht ist. Das Ganze sozusagen ein bisschen kleiner gemacht zu haben. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin ja ganz oft der Meinung, dass wenn man Musik zu sehr aufbläst, dass sie, wenn sie also zu groß wird, dabei nur klein wird. Vielleicht wäre ein neues Swans-Album in der Tradition, wie die Alben davor gewesen sind, zu groß geworden. Vielleicht wäre das dann zu klein geworden, weil es zu groß geworden ist. Dieses hier ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, vom Sound her sozusagen, klein in Anführungszeichen. Und das macht dieses Album eigentlich wieder größer. Dadurch, dass nämlich die Luft rausgelassen wurde, ist neue Luft reingekommen. Nämlich ein luftiges Album, was atmet, könnte man sagen. Und was einem eben nicht so permanent an die Wand drückt. Sehr erfrischend, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Michael Gira tauscht ja alle so und so viele Alben, die MusikerInnen einmal komplett aus. Das hat er diesmal auch wieder gemacht, sodass dann eben auch die entsprechenden Bandmitglieder für diesen neuen Sound, der sehr viel folkloristischer ist, sehr viel mehr auf Folk-Instrumente auch setzt, eben auch umsetzen konnte. Ihr merkt schon, ich bin mal wieder hingerissen, ich bin mal wieder begeistert und deswegen bekommt dieses Album von mir, Leaving Meaning von Swans, auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt, ein Rennt. Ob es eine Rolle spielen wird bei meinen Alben des Jahres, weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht absehen. Und damit kommen wir zum nächsten Album und damit kommen wir zu einer Band, die im Moment sehr angesagt ist. Das liegt unter anderem auch an YouTube. Wir kommen zur Band Ginger und wir kommen zu dem Album Macro. Ginger ist eine ukrainische Heavy-Metal-Band, die 2009 gegründet wurde und der Stil dieser Band umfasst Elemente aus Death Metal, Progressive Rock und Nu Metal. Einflüsse dieser Band sind unter anderem bei Opeth, Carnival oder Textures zu finden, sowie bei KünstlerInnen aus dem Bereich R&B, Soul und Hip-Hop wie zum Beispiel Cypress Hill. Bekanntheit erlangte die Band unter anderem durch YouTube und den Song Pisces, auf den sehr viele Reaction-Videos folgten, aufgrund der besonderen stimmlichen Fähigkeiten der Sängerin. Im Jahre 2016 veröffentlichten sie das dritte Album namens King of Everything. 2017 unternahmen die Band zwei Tourneen in Europa als Support für die Band Arch Enemy. 2018 folgte die erste Tournee durch Nordamerika mit Cradle of Filth. Am 25. Oktober 2019 veröffentlichten Ginger das vierte Album namens Macro. Und genau um dieses Album soll es jetzt gehen. Und ich habe euch ja schon erzählt, na, fangen wir erstmal mit den positiven Dingen an. Positiv hervorzuheben ist natürlich die Sängerin. Ich kann keine dieser Namen aussprechen. Also die heißt mit Vornamen Tatjana, das geht gerade noch. Aber all diese ganzen anderen Namen und die Nachnamen, die möchte ich euch wirklich ersparen. Ich weiß es einfach nicht. Ich verschone euch also mit der Aussprache ukrainischer Namen. Das hat einfach keinen Sinn. Das macht uns allen keine Freude und deswegen muss ich leider bei Sängerin, Bassist, Schlagzeuger und Gitarrist bleiben, denn das muss man schon mal sagen, die MusikerInnen auf diesem Album, dieser Band, sind fantastisch. Der Schlagzeuger ist phänomenal, der Bassist ist unbeschreiblich gut, der Gitarrist ist fantastisch und die Sängerin ist umwerfend. Das muss man einfach so sagen. Und die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, von den Sachen, wo sie sich von beeinflusst haben lassen, nämlich R&B, Soul, Hip-Hop und auf der anderen Seite Death Metal, Progressive Rock und Nu Metal, das sind genau die Einflüsse, die man auf diesem Album nicht nur hört, sondern die auch explizit bedient werden. Und das macht diese Band auch aus. Und gerade bei Pisces, dieser Song, der ja sie so relativ, jedenfalls so ein kleines YouTube-Meme geworden ist und der sie dann relativ bekannt gemacht hat. Zu Recht, muss ich dazu sagen, eine Sängerin, die dermaßen einen Stimmumfang hat, die vom ganz hohen, klaren Gesang bis zu diesem Growling, zu diesem tiefen Growling, was man eigentlich so in dieser Form nur von männlichen Menschen bis jetzt gehört hat, die das bringen kann, die hat natürlich auch zu Recht Fame, das ist doch völlig klar. Und das gilt für die gesamte Band, weil die sind alle an ihren Instrumenten unfassbar gut. Aber diese Mischung ist manchmal ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass sie auf diesem Album ein bisschen viel wollten. Ich habe das Gefühl, dass sie gedacht haben, wir müssen hier unbedingt noch Reggae reinbauen, wir müssen hier unbedingt noch dies reinbauen und unbedingt das reinbauen und das muss da auch unbedingt noch rein. So hat man halt in vielen dieser Songs auf diesem Album alle möglichen Stilrichtungen untergebracht, alle möglichen Genres und das führt zu so ein bisschen Kuddelmuddeligkeit im Song. Das heißt, der Song wird immer wieder gebrochen. Da bin ich ja ein großer Freund von. Das mag ich ja eigentlich ganz gerne. Ich mag auch sehr gerne Abwechslung. Ich mag auch sehr gerne sehr viel unterschiedliche Einflüsse. Ich mag gerne Tempowechsel. Ich mag gerne Stilwechsel. Das ist alles schön und gut. Aber ich habe hier nicht das Gefühl, dass das in die Songs hineingeglitten ist, sozusagen, weil es so war. Das heißt also, es hat sich so ergeben, sondern ich habe eher das Gefühl, das muss da unbedingt rein. Das heißt also, sie wollten dieses oder jenes unbedingt noch in diesen oder jenen Song reinhaben. So hört sich das für mich an. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Das ist das eine. Und das gilt insgesamt auch für dieses Album. Das Album ist ein bisschen kuddelmuddelig. Es ist, ihr kennt mich ja, wer mir lange genug zuhört, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Alben und Alben haben für mich immer eine Dramaturgie zu haben. Übrigens auch wie jeder Song. Jeder Song hat für mich eine Dramaturgie zu haben. Und diese Dramaturgie, die erschließt sich mir bei Ginger nicht wirklich. Nicht, weil ich nicht mag, wie sie unterschiedliche Genres mixen, sondern mir gefällt das wie nicht. Also mir gefällt dieses Gefühl nicht, dass ich immer denke, oh, jetzt mussten sie das unbedingt noch reinbringen, jetzt mussten sie das unbedingt noch reinbringen. Es fühlt sich irgendwie nicht natürlich gewachsen an für mich. Es fühlt sich eher an, wie es musste so sein, aus Sicht der Band. Und das ist ein bisschen schade. Vielleicht sind die Songs dafür auch ein bisschen kurz teilweise, dass man sich hätte ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, um diese ganzen Genres sich ein bisschen besser entwickeln lassen zu können. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ein positiver Aspekt dieses Albums ist auf jeden Fall die Länge. Es ist nicht zu lang, das muss man ganz klar sagen. Es fehlt mir aber tatsächlich in den Songs und auf dem Album insgesamt die Dramaturgie, der Spannungsbogen. Also das scheint nicht nur in den Songs eine Aneinanderreihung von Genres zu sein, bei einigen Songs auf jeden Fall, sondern das Album an sich insgesamt scheint nur eine Aneinanderreihung von Songs zu sein und das ist mir dann zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Es geht mir nicht darum, dass es ein Konzeptalbum hätte werden müssen und dass überhaupt nur Konzeptalben gut sind oder so ein Blödsinn, das meine ich damit nicht. Ich meine, hier fehlt mir komplett der Spannungsbogen. Ich verstehe einfach nicht, warum dieser oder jener Song in dieser oder jener Reihenfolge nun gerade auf diesem Album ist. Das meine ich mit, eine mit Aneinanderreihung an Songs. Das ist ein bisschen wie so ein Greatest Hits Album, wo man ja auch keine Dramaturgie hat, sondern einfach nur sagt, oh ja, das sind halt die erfolgreichsten Songs, die hauen wir jetzt mal auf dieses Album. Und so scheint es mir bei diesem Album auch zu sein. Vielleicht hätte man mit diesem Album noch 1 bis 2 Jahre warten sollen. Vielleicht können sie das aber auch nicht. Sie müssen ja auch Geld verdienen. Alles nicht so einfach. Trotzdem, das Talent dieser Band ist unglaublich. Der Rhythmus dieser Band ist phänomenal. Wirklich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich noch in der Zukunft von dieser Band schwärmen werde. Und dass ich von Alben von dieser Band schwärmen werde. Von diesem Album schwärme ich jetzt nicht so sehr. Es ist ein Heavy-Metal-Album, ja. Es wird gegrowlt, ja. Das sind aber alles nicht die Dinge, die mich abhalten, dieses Album zu hören. Es ist die Kuddelmuddeligkeit dieses Albums, was mich so ein bisschen ratlos zurücklässt und was mich dazu bringt, diesem Album auf unserer Skala von steht, läuft und rennt ein Läuft zu geben. Wir kommen zu Sun-O. Einem weiteren Album in dieser Folge, in dieser Episode. Und da werdet ihr zu Recht sagen, Moment mal, Sun-O? Die haben doch gerade erst richtig. Richtig, die haben gerade erst Live Metal rausgebracht. Und jetzt haben sie Pyroclasts rausgebracht. Also 2 Alben in einem Jahr. Nun, Sun-O wurde Mitte der 90er von Stephen O'Malley und Greg Anderson als Tribute-Band der amerikanischen Gruppe Earth gegründet. Ihr Name bezieht sich auf den Verstärkerhersteller Sun. Mit dem Album Black vermengte Sun-O den Klang der frühen Veröffentlichungen mit Elementen elektronischer Musik. Seit 2006 begann die Band fortlaufende Kooperation mit anderen Musikern der Avantgarde und des Extreme Metals. Spätestens seit Monoliths und Dimensions gelten Sun-O als erfolgreichste und bekannteste Gruppe des Drone Doom. Nun, Pyroclasts ist das 9. Studioalbum der Band. Das Album wurde von Steve Albini aufgenommen und abgemischt, der auch schon mit Bands wie Nirvana, Neurosis oder Godspeed You Black Emperor zusammenarbeitete. Es ist ein experimentelles und improvisiertes Album, das von Steve Albini zur gleichen Zeit wie das schon erwähnte Live Metal geschrieben und aufgenommen wurde. Sun-O und weitere MusikerInnen, die auf diesem Album zu hören sind und auch schon auf dem Album Live Metal beteiligt waren, nahmen zu Beginn oder am Ende eines jeden Aufnahmetages von Live Metal improvisierte Stücke auf. Pyroclasts ist eine Zusammenstellung 4 dieser Stücke. Es ist also quasi eine Improvisation, die sie innerhalb der Sessions für Live Metal aufgenommen haben. Also jeden Tag haben sie so mehrere Stücke einfach mal so rumimprovisiert und 4 von diesen Stücken sind nun also auf diesem Album zu hören. Pyroclasts, auf Deutsch Pyroklasten, sind Gesteinsfragmente, die durch Zerreißen oder Zerbrechen oder durch direkte Kristallisierung infolge vulkanischer Aktivität aus einem festen oder flüssigen vulkanischen Ausgangsmaterial entstanden sind. Daher der Name dieses Albums, also Stücke, die auch noch da waren, könnte man sagen, bei denen es aber irgendwie schade gewesen wäre, sie nicht zu veröffentlichen. Und natürlich ist Pyroclasts als Schwesteralbum zu Live Metal zu sehen, was ebenfalls im Jahre 2019 veröffentlicht wurde. Wir besprachen es in Episode 306. Nun also zu diesem Album. Was ist denn nun anders? Nun, klar anders ist, dass im Gegensatz zu Live Metal, wo man ganz klar gehört hat, dass es sich um so eine Art Suite handelt, von der elaborierteren Art, muss man sagen, denn obwohl es sich um diesen Drone Doom Metal handelt, der vermeintlich sehr einfach daherkommt, ist es ein sehr, 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 sehr spannendes Album, dieses Live Metal. Nun, hier hat man das natürlich alles nicht. Hier hat man keine Suite oder sonstige Geschichten. Hier hat man Improvisation. Also man könnte eigentlich sagen, so eine Art Free Jazz. Denn man hat sich ja einfach zusammengefunden und improvisiert. Also man könnte auch sagen, Free Drone Doom. Ja, Free Drone Doom. That's what it is. Musiker sind zusammengekommen und haben Stücke gespielt. Ohne Plan und ohne Sinn und Verstand, wenn man so möchte. Zum Glück. Denn, das hört man auf diesen Stücken, es fehlt ihnen die Dichte. Und das meine ich positiv. Das ist ein bisschen wie bei Swans und bei Leaving Meaning. Es ist ein bisschen luftiger. Es ist ein bisschen entspannter. Es ist ein bisschen unkalkulierter. Es ist ein bisschen freier. Für Sun-O geradezu luftig. Das Ganze. Und unangestrengt, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, es sind Friedös. Das ist großartig. Also man soll das gar nicht so ins Lächerliche ziehen, wie ich das gerade gemacht habe. Das war natürlich nur Spaß. Ich halte dieses Album wirklich für sehr, sehr, sehr spannend. Gerade weil es eben improvisiert ist. Und für die Leute, die nicht wissen, was Drone Doom ist, für die meisten Leute hört es sich so ein bisschen an, als wenn einer irgendwann mal am Anfang des Songs in die Gitarrenseiten hämmert. Und dann bleibt dieser Ton stehen bis zum Ende des Songs. Das ist natürlich nicht so, aber für unbedarfte Menschen, das heißt also für Menschen, die sich da noch nicht so reingearbeitet haben, könnte sich das bei Sun O so anhören. Dem ist mitnichten so. Und auch auf diesem Album finden sich wirklich 4 Stücke wieder. Die muss man unfassbar oft hören, bevor man so einigermaßen begreift, was da vor sich geht. Obwohl es sich um Improvisationen handelt. Obwohl es sich um nichts Geplantes handelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schade, dass es nur 4 Stücke sind, obwohl die relativ lang sind, die sind alle über 10 Minuten lang. Trotz alledem sollten sie sowas öfter machen. Also wirklich spannend, wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und ein sehr schöner Kontrast zu Live Metal, was eben sehr durchgeplant ist und sehr sweetenhaft ist. Dieses Album hingegen eben Pyroclasts sehr frei, sehr luftig fast schon. Auch hier wird die Wall of Sound, natürlich ist sie noch da. Das ist ja klar, es wäre ja nicht Sun O, wenn die Wall of Sound nicht drücken würde. Aber es ist halt doch ein bisschen zurückgenommener, das Ganze insgesamt. Vor allem bei den Anfängen der Songs. Also mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mir haben diese Improvisationen sehr gut gefallen. Mir hat dieses Free Drone Doom sehr gut gefallen. Und weil das so ist und Sun O ist für mich in diesem Jahr wirklich einer der ganz positiven Erscheinungen musikalischer Art, bekommt dieses Album von mir auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt ein Rennt. Und damit bin ich ans Ende dieser Sendung angekommen und habe natürlich auch das nächste Mal Themen. Das nächste Mal wird es mal wieder um Clue Writing gehen. Ich werde also einen weiteren Text von Clue Writing gelesen haben. All on Course von Nils Frahm werde ich gehört haben. Blue World von John Coltrane und Mère de Henriette mit dem gleichnamigen Album, nämlich Mère de Henriette. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen lieben herzlichen Dank für eure Geduld. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.